Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Noch 4 Wochen Schule, dann beginnen zumindest in Nordrhein-Westfalen die Weihnachtsferien. 2 Tage früher als geplant. Corona macht's möglich und nötig. Oder nicht? Ist nicht sowieso schon genug Unterricht in diesem Jahr ausgefallen? Und wie soll das dann alles nach den Ferien weitergehen? Präsenzunterricht mit Lüften und Schülern in dicken Jacken und mit Masken? Oder doch besser ein Wechsel zwischen Schulunterricht und Heimunterricht? Wie gut sind die Schulen und die Familien zu Hause ausgestattet, um überhaupt auf Digitalunterricht umstellen zu können? Darüber wollen wir heute hier bei Deutschlandfunk Kultur reden, mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 und wir reden natürlich auch mit unseren Gästen. Gudrun Wolters-Vogeler, Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Schulleitungsverbandes und Leiterin der Grundschule an der Hake in Hamburg. Schönen guten Morgen, Frau Wolters.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Und zu Gast ist auch Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und im Endspruch zum Abitur an der Integrierten Gesamtschule Paffrath in Bergisch Gladbach. Herzlich willkommen, Dario.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Wir haben also eine Lehrerin und wir haben einen Schüler zu Gast. Fehlen nur noch Eltern und weitere Lehrerinnen, Schülerinnen und alle anderen, die uns erzählen möchten, welche Erfahrungen sie bisher mit dem Unterricht in diesem Corona-Jahr gemacht haben. Was lief gut, was lief nicht gut und wie sind ihre Vorschläge, damit in den nächsten Monaten Unterricht stattfinden kann? Dario, mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler sind derzeit landesweit in Quarantäne. Mehr als 3.000 Lehrer sind infiziert. Wie sieht das an Ihrer Schule in Bergisch Gladbach-Paffrath aus, an der Sie nun wiederum einer von 1.500 Schülern sind?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also wir haben in den letzten Wochen, habe ich öfter auch gerade in meiner eigenen Stufe miterleben können, was es bedeutet, in Quarantäne zu sein. Ich habe gesehen, Mitschüler und auch Freunde, die eben tatsächlich auf 2 Wochen wieder Schulunterricht zu Hause angewiesen waren. Ich habe aber auch gesehen, was es bedeutet, dass Lehrer flächendeckend ausfallen, weil sie eben in Quarantäne sind bzw. eben sich schützen müssen. Und das ist eine große Herausforderung von vielen, die wir momentan sehen.
Und was haben Sie da entdeckt, sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern?
Ich habe entdeckt, dass es sehr schwer funktioniert. Also ich habe gesehen, dass man irgendwie nicht so ganz darauf vorbereitet war. Und auch gerade bei den Schülern in Quarantäne habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen überrumpelt kam und man nicht wirklich darauf ausgelegt war, auch diese Schüler irgendwie gut mitzunehmen.
Inwiefern? Also was hat gefehlt, um die Schüler gut mitzunehmen?
Also das beste Beispiel ist immer ein guter Freund von mir, der tatsächlich am Anfang seiner Quarantäne jedem Fachlehrer geschrieben hat, ich bin jetzt in Quarantäne, vielleicht können Sie irgendwie versuchen, mir die Unterrichtsmaterialien auch zukommen zu lassen. Und dann hat er am Anfang noch ganz nette Mails bekommen, aber ich glaube, dass die Lehrer so damit beschäftigt waren, den Präsenzunterricht in der Schule überhaupt irgendwie auf die Reihe zu bekommen, dass das so ein bisschen untergegangen ist. Und das hat letztendlich daran geendet, dass dieser Schüler irgendwie versucht hat, durch Mitschüler sich seine Materialien irgendwie zu besorgen.
Und das hat mehr recht als schlecht geklappt mit den Mitschülern.
Das hat bestimmt teilweise geklappt, aber das war bestimmt nicht so ganz zufriedenstellend, zumindest hatte ich den Eindruck.
Wie viele Lehrerinnen und Lehrer sind krank an Ihrer Schule?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich würde schon sagen, dass viele ausfallen und zwar so viele, dass man das auch merkt. Man weiß ja nur momentan auch gar nicht, ist das tatsächlich, weil sie in Quarantäne sind oder liegt das daran, dass sie eben Hochrisikogruppe sind und dadurch eben vom Unterricht befreit sind. Und das ist so eine ganz schwierige Zahl zu greifen.
Aber viel Unterricht ist ausgefallen bei Ihnen.
Absolut. Also wir sehen ja grundsätzlich schon auch vor Corona, dass die Unterbesetzung der Schulen, das war schon immer ein Thema. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese schon ganz knapp bemessenen Stunden, wenn da jetzt noch Lehrer wegfallen, dann sind wir einfach im Minus irgendwo.
Ja. Welche Erfahrungen haben Sie mit Homeschooling bisher gemacht?
Ja, ich glaube, das klassische Thema. Also ich habe noch einen kleinen Bruder, zusätzlich eine Mutter, die eben auch Lehrerin ist und dementsprechend auch gerade im Lockdown irgendwie versucht hat, ihren Unterricht von zu Hause zu gestalten. Und da muss man schon feststellen, dass wenn 3 Leute in einem WLAN-Netzwerk sind, dann funktioniert das nicht wirklich zufriedenstellend.
Das heißt, das Netz lief heiß und Sie konnten nicht alle auf das Netz zugreifen oder ist es immer mal wieder gekracht?
Ich glaube, das war so ein bisschen Lottospielen für ihn. Der eine hatte dann ein bisschen Glück, der hatte dann den einen Morgen, hat er dann seinen Lehrer noch gut verstehen können. Daraufhin war dann in der nächsten Stunde war dann der andere wieder dran und hatte dann das bessere Internet. Und das war auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit einem vernünftigen Unterricht.
Sie stehen kurz vorm Abitur. Wie gut fühlen Sie sich vorbereitet?
Ich würde schon sagen, dass ich gemerkt habe, dass einfach Lücken entstanden sind durch die Pausen bzw. Lockdown-Wechselunterricht, den wir ja auch hatten vor den Sommerferien. Ich würde schon sagen, dass da einige Sachen entstanden sind, die fast schon gar nicht aufzuholen sind. Also die Lehrpläne sind ja an sich schon sehr eng getaktet. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass da eben mehrere Wochen und Monate der Unterricht massivst eingeschnitten wird, dann kann ich mir schwer vorstellen, beziehungsweise ich merke selber, dass das ganz eindeutig Auswirkungen hat auf das Abitur.
Also wenn da jetzt große Lücken sind, sprechen Sie denn mit den Lehrern darüber, welche Lücken überhaupt noch gestopft werden können?
Ich habe schon den Eindruck, dass die Lehrer das schon gut auf dem Schirm haben und auch versuchen, das eben bestmöglichst irgendwie auszugleichen. Aber irgendwo ist die Zeit einfach limitiert und deswegen ist es auch einfach schwer, am Ende irgendwie dann doch alles wieder hinterhergezogen zu bekommen.
Noch ist ja Unterricht, sitzen die da jetzt mit Maske bei geöffnetem Fenster oder wie sieht das aktuell aus?
Auch das ist eine, das ist so, also theoretisch gesehen ist ja tatsächlich, haben wir ja diese Regelung, dass eben diese 20-5-20-Regelung, also dass man eben 20 Minuten das Fenster zu und dann 5 Minuten Stoßlüften. Wir müssen aber feststellen, auch gerade wenn ich an meine eigene Schule denke, dann sieht das in der Praxis eher so aus, dass wir tatsächlich 45 Minuten Stoßlüften haben. Und das ist, sagen wir mal, gerade jetzt, wo es wirklich kälter wird, fast schon nicht mehr zumutbar.
Das heißt, Sie sitzen da alle mit Daunenjacken und in der Kälte und kriegen aber warme Gedanken beim Unterrichtsstoff.
Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, und das merke ich auch selber, man ist gerade in den ersten Stunden eher damit beschäftigt zu schauen, wie man irgendwie Wärme in sich selber reinbekommt, als den Stoff irgendwie in sich reinzubekommen. Und das kann, glaube ich, nicht so ganz der Sinn und Zweck von Schule momentan sein.
Frau Wolters, wie ist die Situation in Hamburg? Vielleicht können Sie uns das mal am Beispiel der Grundschule an der Hake, an der Sie ja Lehrerin sind, sagen, erklären und uns diese Schule in einem bitte vorstellen.
Ja, die Grundschule an der Hake ist eine Grundschule in Gebundenheit. Das heißt, das ist eine Besonderheit, dass in Hamburg heißt es, dass Grundschulen haben Betrieb von morgens um 6 bis abends um 6. Das heißt, es gibt Frühbetreuung und Spätbetreuung. Unterricht ist in der Kernzeit von 8 bis 16 Uhr. Wir sind Schwerpunktschule Inklusion. Das heißt, wir beschulen neben den Regelschülern, Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen körperlich-motorische Entwicklung, geistige Entwicklung und Autismus. Das heißt, wir haben ein sehr breites Schülerspektrum. Wir sind lokalisiert, man würde es bundesweit nennen, in einem sozialen Brennpunkt. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Anzahl von Schülern mit einem soziokulturellen schlechten Hintergrund und sozioökonomisch schlechten Hintergrund. Das heißt, diese Kinder sind nochmal sehr viel stärker auf die Beziehung zur Schule und zu den Lehrkräften angewiesen. Mhm. Auch wir haben natürlich wie alle Schulen im letzten Halbjahr einen Lockdown gehabt. Wir haben den sogenannten Hybridunterricht gehabt. Das heißt, die Kinder waren teilweise in der Schule und teilweise zu Hause. Und bei uns ist die Situation ein bisschen anders als in den Gymnasien in der Hinsicht, dass unsere jüngsten Schüler 5 Jahre alt sind und nicht lesen und schreiben können. Das heißt, von denen zu erwarten, jetzt mal bitte Digitalunterricht zu machen, das funktioniert nur mit Eltern und das würde ich auch für die Jahrgänge 1 und 2 noch so postulieren. Denn die Schüler können sich die Aufgaben nicht selber erlesen und können sich die auch nicht selber erklären. Das heißt, hier können wir zwar mit Anwendungen arbeiten, die sie eventuell schon aus der Schule kennen, aber da wird noch sehr viel mit analogen Materialien, also Arbeitsheften und so weiter, gearbeitet, weil das etablierte Verfahren sind, wo die Kinder auch einen Wiedererkennungswert haben.
Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Also wie fit sind die Eltern darin, ihre Kinder zu beschulen?
Ja, das ist der Punkt. Mhm. Also wir haben Kinder, die profitieren davon, die können mal loslegen und sind nicht irgendwie gebunden an Unterrichtsstoff, sondern können sehr viel weiter, zum Beispiel im Bereich Lesen und sich entwickeln. Aber wir haben eben auch Elternhäuser, die nicht in der Lage sind, die Kinder, ich sage das mal, ersatzweise zu beschulen. Denn so ein Grundschulkind setzt sich nicht mehrere Stunden am Tag hin, um nun zu lernen. Das heißt, es braucht die Begleitung und damit delegieren wir das an die Eltern und damit wird die soziale Schere dann auch nochmal im Bildungsbereich noch deutlicher. Also wer die Möglichkeit hat, wer das vom Bildungshintergrund gut hinkriegt, da kann das für die Kinder durchaus positiv sein. Bei den anderen, die hängen wir ab. Wir haben dazu die Situation, dass wir Kinder haben, gerade in der Vorschule, die werden in Hamburg in die Schule geholt, wenn sie dem Sprachstand nicht entsprechen. Wenn die mehrere lange Zeit zu Hause sind, dann sprechen sie gut ihre Heimatsprache, aber deutsche Sprache lernen sie nicht und sind weit entfernt, dann die Bildungssprache Deutsch zu lernen. Das wiederum hat Auswirkungen auf den Start dann tatsächlich in der ersten Klasse, denn da soll es ja dann so richtig losgehen.
Wie viele Kinder sind das in der Grundschule an der Hake?
Wir haben gut 450 Kinder.
Das heißt, viele der Kinder essen auch in der Schulmensa, wenn sie von 6 bis 18 Uhr geöffnet haben?
Ja, wir an den gebundenen Tagen essen mit Ausnahme der Vorschüler alle Schülerinnen und Schüler in der Mensa. Das heißt, wir haben zwei Mensen, wir haben einen Schichtbetrieb, wir haben unterschiedliche Systeme für die Jahrgänge, wie sie essen. Aber ja, die sind in der Schule und der Alltag ist für sie in der Schule und damit auch die Regelhaftigkeit.
Und zum Alltag gehört natürlich auch sowas Profanes, aber in Corona-Zeiten ist es nicht mehr profan wie Händewaschen. Wie machen Sie das? Wie viele Waschbecken haben Sie für 450 Schüler?
Also wenn die Schüler nur in ihren Jahrgangsfluren sind, dann funktioniert das. Wir haben, das ist für eine Grundschule ein bisschen ungewöhnlich, wir haben tatsächlich eine Maskenpflicht rund um die Zeiten, wo sie in der Begegnung sind. Das heißt zum Beispiel Weg zur Mensa und von der Mensa zurück, weil wir zurzeit für den Mensabetrieb nur 8 Toiletten haben für dann gleichzeitig essende 200 Kinder. Da können wir nicht sicherstellen, dass die Kohorten sich nicht mischen und von daher ist an der Stelle Maskenpflicht, was ja sonst für die Grundschule nicht so vorgesehen ist.
Schwerpunkt Schule Inklusion, Sie haben es angesprochen, Frau Wolters, das heißt Kinder mit sehr unterschiedlichen Förderbedarfen, zum Beispiel auch Kindern, die übers Singen sehr viel Gemeinschaft erfahren. Also Singen stiftet Gemeinschaft, das ist aber jetzt auch nicht möglich.
Ja, zumindest nicht indoor, ne? Also das heißt, wir müssen immer wieder sehr fantasievoll sein, wo so sinnstiftende und gemeinschaftsstiftende Aktionen stattfinden können. Und unsere Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf brauchen andere Zugänge. Ja. Das heißt, hier sind immer die Kolleginnen auch in der Zeit des Homeschoolings sehr gefragt, fantasievoll Materialien vorzubereiten, die sich soweit selbst erklären, dass die Kinder damit arbeiten können, einen hohen Aufforderungscharakter haben, aber eben auch Lernerfolge ermöglichen.
Wie lösen Sie das dann zum Beispiel? Also haben Sie so eine so fantasievolle Idee, die Sie uns erzählen können?
Na, die Kollegen stellen tatsächlich für diese Kinder spezielle Materialpakete zur Verfügung.
Ja.
Bis hin, dass sie in der Zeit des Lockdowns auch Hausbesuche gemacht haben. Sie sind natürlich nicht in die Wohnung gegangen, aber sie haben die Dinge zu Hause abgegeben, weil es eben nicht nur um Arbeitshefte ging. Beziehungsweise die Eltern sind an unsere Schulfenster gekommen. Da gab es Ausgabepunkte für Materialpakete, die dann wöchentlich ausgegeben wurden. Und da ist dann alles das drin, was die Kinder so auch selbstständig bearbeiten können.
Kein Tag ohne Corona, das ist für Schule nochmal eine ganz besondere Herausforderung und deshalb reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur darüber mit Gudrun Wolters-Vogeler, Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Schulleitungsverbandes und mit Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und mit Christian Pennekamp in Dülmen. Guten Morgen, Herr Pennekamp.
Guten Morgen.
Wie sind Ihre Erfahrungen bisher?
Ja, also zunächst einmal wollte ich eine Sache sagen. Sie hatten in der Anmoderation gesagt, in NRW ist schon klar, dass die Ferien früher beginnen.
Zwei Tage vorher.
Ich habe das bis jetzt so wahrgenommen, dass Frau Gebauer nur laut gedacht hat, weil wir Schulen wissen darüber bis jetzt nichts. Ich habe gerade auch nochmal in den Archiv der Schulmails geguckt. Ja. Da steht noch nichts.
Ja.
Aber gut, ich bin auch Grundschullehrer. Und wollte auch was zur Digitalisierung in der Grundschule sagen. Ich finde nämlich, dass diese ganzen Diskussionen, die wir dort führen, ich halte die für vollkommen fatal, was die Grundschule angeht. Welche Probleme wir gerade haben, sind alles Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Also wir haben einen immensen Lehrermangel und wir haben vor allen Dingen über Jahre keine Lehrer angestellt. Das heißt, zwischen jungen und älteren Lehrern ist eine riesen Lücke. Und wenn sie in Betrieben sind, dann wird dort immer stetig angestellt, der Laden innoviert sich immer stetig und es kommen immer neue Dinge rein. Das hat man in Schule vollkommen versäumt. Und deswegen haben wir heute so große Unterschiede zwischen, ich sag mal, Digital Natives, die da junge Leute, die in die Schule kommen, vollkommen selbstverständlich mit Computern umgehen, und älteren Kollegen. Was ich aber sagen muss, ist, dass die älteren Kollegen sich wirklich bemühen, sich da auf den Weg zu machen, aber es fehlt einfach an den Dingen, an den Geräten und so weiter. Aber das liegt eben daran, dass Politik das über Jahre versäumt hat. Das sind ja alles Forderungen, die man schon lange, lange gestellt hat und jetzt haut man das so raus und das muss jetzt alles kommen. Das ist für Schulträger gar nicht zu leisten. Die können das gar nicht machen. Unser Schulträger ist super bemüht, der versucht alles, um das zu tun. Aber der ist personell einfach gar nicht gut genug ausgestattet, um das schaffen zu können. Mhm. Und dann ist er auch nicht der einzige Schulträger, der gerade versucht, solche Geräte zu bekommen. Also da sind wahnsinnige Probleme, über die Politik gar nicht nachdenkt oder spricht. Und das finde ich vollkommen fatal. Dann ist, was die Kollegin vorhin sagte, ist das für die Grundschule natürlich extrem schlimm. Wir können nicht Digitales einfach machen und dann lernen die Kinder. Ich habe gerade eine Klasse 1, die brauchen den Präsenzunterricht. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir offen gehalten werden. Aber wir brauchen auch die Hilfe, sag ich mal, um mit Ressourcen zu haben. Also es ist super, wie meine Kinder die Maßnahmen alle mitmachen. Es ist absolut beeindruckend, wie die Eltern das mittragen. Aber ich hab auch eine Inklusivklasse. Ich brauche zum Beispiel dringend im Moment einen E-Helfer. Bis ich den habe, das dauert ein Jahr. Ja? Und in so einer Situation brauche ich den innerhalb von 2 Tagen.
Ein E-Helfer macht was?
Ich habe halt ein Kind, was Weglauftendenzen hat und so weiter. Das stellen Sie sich mal gerade in der jetzigen Situation vor. Wie soll ich das machen?
Herr Pennekamp, ich würde gerne Frau Wolters mit reinnehmen ins Boot, um erstens zu erfahren, Frau Wolters, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, die Sie haben? Und zweitens, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
Ja, vielen Dank, Herr Pennekamp, für Ihren Input an der Stelle. Ja, Corona ist im Moment das, was wie unter einem Brennglas deutlich macht, was vorher versäumt worden ist. Das Thema Lehrermangel ist nicht neu, aber war nicht politisch virulent. Die Schulen haben es schon irgendwie gemanagt. Jetzt ist die Personaldecke so dünn, dass sobald ein bestimmter Anteil ausfällt, wie Herr Schramm vorhin auch schon sagte, dann fällt auch Unterricht aus. Also nicht nur hier eine Stunde und da eine Stunde, sondern tatsächlich, es können klassenweise nicht beschult werden. Und genauso ist es mit der digitalen Infrastruktur. Der Digitalpakt ist seit mehr als 5 Jahren angekündigt. Jetzt kommt es im Hauruck-Verfahren, aber die Strukturen dafür sind gar nicht vorhanden. Beginnend mit der Frage, gibt es dann überhaupt ein WLAN? Es nützen mir wunderbare iPads überhaupt nichts, wenn die nicht WLAN vernetzt sind. Dann kann ich mit den Schülern nicht arbeiten. Oder ich brauche Leute, die einrichten. Wenn so eine Lieferung kommt, ist hübsch. Aber wer richtet sie ein? Wer sorgt dafür, dass die Kinder damit arbeiten können? An vielen Stellen haben, weil wir, wie Herr Pennekamp auch sagte, natürlich jetzt einen Stau, weil alle wollen gleichzeitig. Es gibt Lieferengpässe, es gibt nicht genug technisches Personal für die Installation und so weiter. Aber was noch viel wichtiger ist, es gibt eigentlich keine wirklichen Konzepte dafür. Was mit Digitalisierung in welchen Jahrgangsstufen, in welchen Schulformen überhaupt zu leisten ist, leistbar ist, da fehlen Rahmenbedingungen. Also einfach auch didaktisch. Was soll man damit machen? Also ein Smartboard anzuschaffen ist hübsch, wenn es nur der Ersatz für eine grüne Tafel ist, ist es kein Mehrwert. Sondern was kann gemacht werden? Und das soll jetzt alles innerhalb kürzester Zeit aufgeholt werden. Und das überfordert das Bildungssystem insgesamt. Und darunter leiden alle Seiten. Und die Verantwortung liegt dann häufig in den Bundesländern oder wird dorthin geschoben bei den Schulleitungen, die aber, wie Herr Pennekamp schon sagte, häufig gar nicht die Entscheider sind, denn die Anschaffungen werden in den Flächenländern von den Kommunen getätigt.
Wenn Sie sagen, Frau Wolters, wenn Sie sagen, es fehlen Konzepte, die werden so schnell nicht kommen, das hat Herr Pennekamp ja auch noch mal klar gemacht. Besteht dann die Lösung darin, dass man einfach autonom als Schule sagt, dann machen wir eben jetzt erstmal unser eigenes Konzept, bevor die Rahmenbedingungen von außen geschaffen werden? Oder wie gehen Sie da vor?
Das ist ein sowohl als auch. Natürlich ist die Einzelschule gefordert, ihr System aufzustellen, wie sie es machen wollen, angepasst auf ihre Schülerschaft und auch auf die digitale Ausstattung, die ihre Schülerschaft hat. Das ist von Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Das ist die eine Seite, aber die Frage der strukturellen Versorgung mit Personal, was den Support leistet, die Installation leistet, das kann Schule alleine nicht. Da brauchen wir Experten. Wenn wir dafür noch Lehrer abstellen, dann haben wir noch weniger Lehrer für die Unterrichtsversorgung. Das heißt, das wird ein verdammt teurer Spaß. Ja gut, aber auch da ist, wenn die Kollegen auch Kinder in Quarantäne haben und sie mit Homeschooling immer parallel haben, ich glaube, dann haben wir irgendwann keine Lehrer mehr in der Schule, weil
Nein,
das zu einer kompletten Überlastung führt.
genau. Ich will nur sagen, dass diese Sachen von den Lehrern getragen werden. Also ich bin zum Beispiel bei uns an der Schule dafür zuständig. Ich kriege aber lange nicht die Ermäßigung, die Kollegen an den weiterführenden Schulen kriegen. Ne? Und solange die Kultusministerkonferenz in ihren Beschlüssen Sachen schreibt zum Beispiel, und das finde ich wirklich das Fatalste, der künftige Lehrerbedarf ist abhängig von finanziellen Möglichkeiten, dann finde ich das erschütternd ehrlich. Und dann wird diese Lehrerlücke wird zur Gerechtigkeitslücke. Und dann wird über das diskutiert, was wir im Moment immer haben, Bildungsgerechtigkeit. Hattie-Studie hat uns gesagt, nichts ist wichtiger als der Lehrer und wir reden nur über digitale Geräte. Ich finde das vollkommen erschütternd, gerade für die Grundschule, weil was in den ersten Lebensjahren nicht gelernt wird, das können sie später kaum ausgleichen. Und deswegen.
Dario, Sie sind ja als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz kürzlich bei einem Treffen der Kultusministerkonferenz gewesen. Wurde da über die Probleme gesprochen, die Christian Pennekamp uns gerade geschildert hat?
Also dieses Treffen war tatsächlich ein Treffen des Präsidiums und es waren viele, viele inhaltliche Sachen, wo es aber eher darum ging, mal zu schauen, wo steht man. Es war nicht wirklich wo kann man hingehen. Ich wollte aber kurz nochmal auf Herr Pennekamps Eingangsstatement eingehen, weil Sie haben was gesagt, was total untergegangen ist, was aber ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil des Problems momentan ist. Sie haben nämlich gerade eben davon geredet, dass Sie eben noch gar nicht davon informiert wurden, dass eben die Weihnachtsferien angepasst worden sind, Sie auch in den Schulmails nachgeschaut haben. Und das große Problem ist tatsächlich auch gerade hier in NRW, dass viele Infos durch die Presse kommen, aber nicht tatsächlich durch eben den Fluss Ministerium, Bezirksregierung, Schule, wie es da eigentlich sein sollte. Und das ist tatsächlich das große Problem auch momentan, dass viele Schulen das Gefühl haben, diese Kommunikation, was kommt von oben, was sind die Vorgaben von oben, dass da einfach wirklich ein Stau ist, beziehungsweise dass da eben keine Kommunikation stattfindet.
Und das ist auch bei der Kultusministerkonferenz gar nicht mal angesprochen worden, dass man sagt, Leute, redet doch mit uns, also macht es alles transparenter.
Also ich sag mal so, wir als Schülerverband, wir sagen schon immer, bindet uns mit ein, weil das Thema, egal in welcher Hinsicht es geht, also ob es jetzt Digitalisierung ist, ob es das Lüften ist, da sagen wir natürlich als Schüler, am Ende wissen wir bestimmt, glaube ich, mit am besten, bestimmt mit den Lehrern zusammen, wie das in der Praxis dann ausschaut. Und da muss man dann doch resümiert sagen, wirklich mit eingebunden und wirklich mal ja, unsere Erfahrung mit eingebunden. Den Eindruck habe ich bis heute nicht.
Herr Pennekamp,
Dazu
danke
würde ich
schön
auch
für
gerne noch
diesen
was sagen.
ja.
Also das geht uns als Schulleitung genauso. Auch wir werden von der KMK nicht gehört. Das heißt, wir sind die Experten vor Ort. Wir sollen das umsetzen. Wir tragen letztendlich auch die Verantwortung vor Ort. Aber wir sind nicht systemisch eingebunden. Unsere Beratung wird nicht abgefordert, obwohl sie immer wieder angeboten wird. Das gilt sowohl in Bundesländern als eben auch Richtung KMK. Und wenn keiner der Beteiligten so gehört wird, dann ist die Frage, wer entscheidet denn, wer macht denn welche Konzepte und welche Tragfähigkeit haben die am Ende?
Das Gefühl ist auch, also das vielleicht noch als Ergänzung, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Wochen auch die wirklichen wesentlichen Entscheidungen im Bildungsbereich, die wurden noch nicht mal von den Kultusministern getroffen. Also wenn ich mich zurück überlege, die großen Entscheidungen, die auch medial eben durch die Presse gegangen sind, das waren Entscheidungen, die meistens in den Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Bundeskanzlerin getroffen worden sind. Also da hatte ich noch nicht mal den Eindruck, dass selbst die Bildungsminister in irgendeiner Weise als vermeintlich Fachkompetente mit eingebunden worden sind in solche Entscheidungen.
Herr Pennekamp, erstmal danke ich Ihnen für Ihren Appell aus Dülmen und wir gehen zu Gisela Bierbaum nach Berlin. Guten Morgen, Frau Bierbaum.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte mich nur mal einklinken, weil es mich ja doch sehr berührt. Ich habe einen Enkel, der ist auch auf der Alibi-Schiene jetzt. Und dass da alles, vieles sehr, sehr viel schiefläuft, möchte ich jetzt im Einzelnen nicht loslassen. Aber ich wollte sagen, ich bin eingeschult worden nach dem Kriege. Und zwar waren da alle Schulen kaputt. Da gab es nichts. Und da wurden wir alle, da waren wir damals, weiß ich noch wie heute, 60 Schüler in der Klasse. Das ging natürlich nicht. Und da hat man dass man die Schüleranzahl geteilt. Und zwar sind die ersten 30 sind von morgens um 8 bis mittags um 12 Uhr gegangen. Und der nächste Schwung ist dann gekommen um 13 Uhr bis nachmittags um 5, so in etwa. Und in dieser 1 Stunde wurde dann auch gelüftet und alles wieder gerade gerückt. In dieser Zeit könnte man ja heute die Schulräume desinfizieren. Aber wir waren alle jeden Tag in der Schule, obwohl wir weder Lehrer noch Schulräume hatten.
Dario, könnten Sie sich dieses Wechselmodell vorstellen, so wie Frau Bierbaum das erlebt hat?
Das kann bestimmt ganz sinnvoll sein, wenn im Endeffekt die Lehrer, wenn es mehr Lehrer geben würde. Also wenn wir uns mal schauen, ich glaube, Frau Bierbaum, Sie hatten gerade gesagt, das war von 8 bis 12.30 Uhr war die erste Schiene. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, so in etwa. Also immer die eine Hälfte früh und die andere Hälfte spät. Und das ging dann eine Woche und die nächste Woche war es umschichtig. Aber ich weiß jetzt nicht Ihren Namen, aber ich kann Ihnen versichern, wir hatten auch keine Lehrer.
Das ist genau, und das Problem ist ja einfach nur.
Schulräume noch leerer, möchte ich gleich dazu sagen. Es waren auf gar keinen Fall so viele und so viele in verschiedenen Fächern ausgebildete Lehrer. Die waren ja alle im Krieg geblieben.
Deshalb waren es viele Kinder für wenig Lehrer, aber deshalb waren es eben auch Klassen mit 60 Kindern und die wurden von diesen wenigen Lehrern, die es ja immerhin dann noch gab, unterrichtet. Ja.
Genau, also wir sind auch nicht dümmer. Wir haben auch alle unsere Lehre gemacht und im Endeffekt und natürlich sehr wenig aufs Gymnasium gegangen. Natürlich, keine Frage. Aber wir haben ein solides Grundwissen erlangt, sodass
wir Ihnen, ja.
im Leben bestehen aber konnten und nicht irgendwelche fantasielosen Fächer hatten, sondern wir haben richtig gut Mathe, Deutsch, Englisch haben wir so ja auch, da hatten wir nur eine einzige Lehrerin in der Schule, die Englisch konnte. Es hat geklappt.
Frau Bierbaum, lassen Sie den Dario noch mal kurz was zu diesem Wechselmodell sagen, bitte. Das ist ja ein interessanter Vorschlag, den Sie da machen.
Ich glaube, dass das tatsächlich in dieser Zeit bestimmt funktioniert hat und ich glaube auch, dass man da bestimmt vieles von mitnehmen kann. Das große Problem ist ja einfach nur, wir müssen sehen, die Schüler, ich glaube, Sie hatten auch gesagt, dass Ihr Enkel auch Abitur dieses Jahr schreibt, da sitze ich im selben Boot. Wenn wir uns anschauen, die Anforderungen fürs Abitur, ohne jetzt genau zu wissen, wie der Lehrplan damals ausgesehen hat, sofern es einen gegeben hat, das sind ganz, ganz eng gestrickte Themen. Also wir haben ja einen riesen Batzen Inhalt, der den Schülern irgendwo vermittelt werden muss, weil er eben potenziell in den Prüfungen abgefragt werden kann. Und wir haben einfach das Problem, dass wir natürlich Schulzeit verkürzen könnten, also von den Stunden her am Tag, aber dass wir am Ende ziemlich sicher nicht mehr hinterherkommen würden, den Stoff zu vermitteln. Und das ist das große Problem. Solange die Prüfung tatsächlich auf dem Niveau an denen festgehalten wird, müssen wir in irgendeiner Weise die Fülle und die Größe des Unterrichts irgendwie versuchen beizubehalten.
Über weitere alternative Unterrichtsformen unterhalten wir uns dann gleich. Erstmal herzlichen Dank an Frau Bierbaum in Berlin. A.Fair schreibt per Mail, ich finde, man sollte das Schuljahr für alle wiederholen. Das würde für viele den Druck rausnehmen. Warum wird das so wenig diskutiert? Dario.
Ja, der Vorschlag kam ja in den letzten Tagen schon vom Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, wurde aber, glaube ich, so ein bisschen aus dem Zusammenhang auch gerissen. Es gibt ja vielerorts auch jetzt schon die Möglichkeit, eben freiwillig das Jahr zu wiederholen. Auch ich kenne selber an meiner Schule zwei Schüler bis jetzt, die eben sich dafür jetzt schon entschieden haben, weil sie eben sagen, das nimmt den Druck aus der Sache raus. Ich bin aber kein Fan davon oder ich glaube, das ist es nicht zielführend, zu sagen, dass ein ganzer Jahrgang bzw. eine ganze Klassenstufe im Endeffekt das ganze Jahr nochmal wieder machen muss, weil wir müssen dann auch tatsächlich wieder schauen, auch wenn sich das wie eine ewig klingende Leier anhört, wenn tatsächlich, wie in meinem Fall, 90 Schüler nochmal ein Jahr zurückgehen, dann ist das eine Mehrkapazität, die von Lehrern getragen werden muss, wo ich behaupten würde, dass das fast nicht umsetzbar ist.
Wir sind vorhin stehen geblieben bei den unterschiedlichen Unterrichtsformen. Frau Bertram aus Berlin hatte das Wechselmodell ins Gespräch gebracht. Welche Unterrichtsformen haben Sie überhaupt schon ausprobiert, Dario, an der Schule in Paffrath, Bergisch Gladbach?
Also ich habe das System ausprobiert, was wir, glaube ich, alle zwangsgedrungen machen mussten, nämlich von Ende März an der komplette Lockdown zu Hause. Also das wirkliche Vollprogrammunterricht, teilweise eben in Online-Konferenzen, teilweise per Mail. Auch da ist das natürlich eine Sache gewesen, die sehr, sehr qualitätsunterschiedlich war. Ich habe danach dann eben miterlebt, was es bedeutet, Wechselunterricht zu haben. Also wir hatten das A- und B-System, bedeutet eine Woche in der Schule, die andere Woche eben Unterricht von zu Hause. Und da muss man schon festhalten, dass, glaube ich, eigentlich der große überwiegende Mehrheit der Lehrer eben wirklich ihr Bestes gegeben hat. Aber dass einfach die Gegebenheiten, die sowohl in der Schule als auch eben in diesem digitalen bzw. außerschulischen Bereich vorhanden sind, einfach nicht ausgereicht haben.
Wie war das bei Ihnen, Frau Wolters? Also Hybridunterricht mit geistig behinderten Kindern ist so gut wie unmöglich. Welche Alternative gibt es dann?
Ja, wir haben auch in der Zeit des Lockdowns und auch in der Zeit des Hybridunterrichts Verfahren gefunden, dass wir Kinder in die Notbetreuung genommen haben, wo wir gesehen haben, dass eine große Gefahr besteht, dass die abgehängt werden, beziehungsweise dass die nicht entsprechend gefördert werden können. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Variante. Die waren dann zwar nicht den ganzen Tag in der Schule, aber zeitweise. Das ging, weil wir nicht alle Klassen an allen Tagen da hatten. Bei dem, was im Moment diskutiert wird, nämlich dass man jede Klasse teilt in A und B, hieße das aber, und das ist die Herausforderung, dass wir halt in der Woche A alle Kinder der Gruppe A haben, plus die Kinder, deren Eltern systemrelevant sind, aus der Gruppe B. Die müssen ja auch beschult werden, die haben einen Anspruch. Und das heißt, ich brauche zu der Zeit dieses Hybridunterrichts sehr viel mehr Personal, weil ich ja mindestens in jeder Jahrgangsstufe dann mindestens eine, wenn ich zwei Notgruppen anbieten muss. Da nehmen wir natürlich solche Kinder gerne rein, damit sie nicht die Beziehung verlieren. Aber das ist eine Riesenherausforderung. Was besonders für Grundschulen gilt, weil natürlich im weiterführenden Bereich, also ein Siebt- oder Achtklässler würde sich bedanken, wenn seine Eltern ihn in der Notbetreuung anmelden. Und das ging natürlich in der Zeit des Lockdowns ein bisschen einfacher, weil viele Firmen auch auf Homeoffice umgestellt hatten. Beziehungsweise viele der 450-Euro-Jobber-Eltern ihren Job in der Zeit einfach verloren haben. Dann waren sie zu Hause. Wenn wir das jetzt regelhaft weitermachen, dann wird diese Gruppe der Notbetreuung relativ groß sein, weil die ganzen berufstätigen Eltern, gerade für Grundschulkinder, ja keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.
Man darf ja auch nicht vergessen, also Sie haben ja gerade auch gesagt, gerade die 450-Euro-Jobber, beziehungsweise eben auch andere Berufsgruppen, die eben zu Hause sind, die generelle gesellschaftliche Situation ist ja nicht wirklich positiv momentan. Und das, was gerade auch jüngere Schüler erleben, auch zu Hause, wir haben gesehen, die Rate eben von häuslicher Gewalt ist einfach hochgegangen, auch in den letzten Monaten, auch gerade während des Lockdowns. Und man darf eben auch nicht vergessen, was das eben für Sozio ja einfach auch Folgen hat. Und das ist eben auch eine ganz, ganz große Belastung und Druck, der zusätzlich zu diesen ganzen Bildungs- und Schulthemen einfach auf Schüler noch zukommt.
Nancy Hochstein ruft uns an aus Leipzig. Guten Morgen, Frau Hochstein.
Ja, schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle.
Hallo.
Mein Name ist Nancy Hochstein. Ich bin die Kreiselternratsvorsitzende von Leipzig. Ich gehöre quasi zur Stadt Leipzig und zu allen Eltern, die ihre Kinder in Schule haben. Und Sie sprechen natürlich uns allen gerade aus der Seele, ne? Es ist halt so, dass man einfach feststellen muss, dass die Lebensrealität in der Politik fehlt. Also was passiert tatsächlich in Schule? Wie organisiert sich Schule derzeit? Und welche Probleme sind tatsächlich tagaktuell? Also es wird immer nur aufs große Ganze geschaut, aber niemand ist tatsächlich in Schule zugegen und weiß um die Probleme, die Eltern haben, die Kinder haben und eben auch um die fehlenden Richtlinien.
Nun würde ich aber mal unterstellen, dass alle, die diese Richtlinien mitmachen, schon auch zum Teil Kinder haben. Also so ganz schulfern sind die nicht. Wie kommen Sie zu der Annahme, Frau Hochstein, dass Sie so, also ich höre aus Ihrer Kritik heraus, die haben keinen Plan, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren.
Wir haben im Sommer schon gefordert, dass es, also man muss ja auch nochmal unterscheiden, ne, betrifft das ganze Land als Deutschland, oder wir haben das ja nun mal die Situation, dass jedes Bundesland das anders entscheidet, dann noch dazu, dass jetzt alle Kreise das auch ein bisschen anders handhaben. Und wir haben für die Stadt Leipzig zumindest schon im Sommer gefordert, dass es definitiv einen Plan B gibt für eben die Fälle, die jetzt eingetreten sind. Und dem ist einfach nicht so. Jetzt sind wir natürlich immer dran zu sagen, wir wollen nicht immer nur nielen, ja, wie es heißt, sondern wir sind natürlich immer sehr, sehr lösungsorientiert. Und wir schauen einfach, welche Probleme sind derzeit da und wo kann man da auch positiv einwirken. Zum Beispiel, was ja vorhin auch von dem Herrn Schramm angesprochen wurde, dass eine klare Weisungsstruktur und Kommunikationsrichtlinien fehlen. Also sollte man daran arbeiten, dass die einfach geschaffen werden. Also dass es Checklisten gibt, habe ich von allen Kindern. E-Mail-Adressen, Telefonnummern, weiß ich, wann ich wen erreiche. Hat jeder Lehrer die Möglichkeit, jeden Schüler zu erreichen, und andersrum erreicht auch jeder Schüler seine Lehrer und Lehrerinnen, beziehungsweise eben auch einen Schulleiter auf kurzen Wege. Wie können auf schnellsten Wege Informationen weitergegeben werden? In Sachsen jetzt ist Lernsachs eingeführt, also so ein Netzwerk quasi, aber da muss eben auch abgefragt werden, hat jeder zu allem Zugang? Und so wie man zu Beginn des Schuljahres immer einen Zettel ausfüllt mit allen Informationen über den Schüler, sollte das jetzt einfach nochmal an der Tagesordnung sein, dass tatsächlich abgefragt wird, wie ist denn der Stand? Mhm. Und erst dann kann ich weiterarbeiten und kann schauen, also realistisch gesehen, wie erreiche ich wen und wie kann ich dann darauf aufbauen, den Unterricht organisieren? Denn ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder Schüler immer Zugang hat zu einem technischen Gerät.
Ja.
Noch dazu sollte dafür gesorgt werden, dass die Kinder eine Erfahrung damit machen. Nutzen wir also jetzt diese Wochen, die wir jetzt noch haben, um die Kinder daran heranzuführen in der Schule, wie arbeite ich denn überhaupt digital? Ich habe jetzt nun ein Kind in der Grundschule und beobachte, dass das die Lehrerin, eine sehr junge und sehr engagierte Lehrerin, wirklich sehr gut macht und auch unsere Schulleiterin das gut handhabt. Leider ist es trotzdem so, wenn die Schulleiterin sehr gute Ideen anstrebt, weil sie einfach diese Gefahr des Lehrermangels sieht aufgrund von Krankheit, schiebt sie dann zum Beispiel an, dass nur noch Klassenleiterunterricht stattfindet, ist es beschnitten worden vom Schulamt. Und das darf man natürlich schwerst in die Kritik nehmen.
Ja, aber positiv höre ich und filtere ich heraus, Frau Hochstein, dass der Kontakt zu den Eltern gehalten wird. Also es ist schon ein Austausch vor allen Dingen da.
Darf ich dazu Anna was sagen?
Ich möchte erst noch Frau Hochstein dazu und dann Frau Wolters gerne. Hm?
In Sachsen ist es so, dass die Elternmitwirkung gesetzlich verankert ist. Es muss also per Gesetz in Austausch einfach auch da sein. Allerdings wird die Stimme der Eltern stark beschnitten durch die fehlende Präsenz einfach in Schule, in der Politik, auf Veranstaltungen. Und das macht es natürlich um Unmengen schwerer, als es der Fall ist, wenn man sich tatsächlich auch gegenüberstehen kann. Ne?
Wobei man sicherlich auch sagen muss, Frau Wolters, nicht alle Eltern haben Lust, ständig präsent zu sein und sich einzumischen. Die sind ganz froh, wenn sie das wieder auf die Schule abwälzen können und zurückgeben können. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheit.
Also ich würde einmal gerne Frau Hochstein antworten. Mhm. Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt nochmal hervorgehoben, das ist diese Frage der Kommunikation. Mhm. Wie funktioniert es sozusagen von oben nach unten? Sie fordern auf der anderen Seite Regularien. Wenn wir die für Deutschland machen, dann passen die auf der Einzelschule nicht. Und auf der anderen Seite sagen Sie, Ihre Schulleitung hatte gute Ideen und ist, ich nenne es mal, ein bisschen flapsig zurückgepfiffen worden. Und ich glaube, das ist im Moment gerade der ganz, ganz große Spagat. Wenn ich meinen Beruf jetzt seit Mai beschreiben soll, dann ist mein Job als Schulleitung eigentlich in meinem System Sicherheit vermitteln. Ja. Das kann ich aber nur, wenn ich auf der einen Seite einen klaren Rahmen habe dessen, was meine Handlungsmöglichkeiten sind, wenn ich gut informiert bin über das, was gerade passiert und wenn ich die Möglichkeit habe, die Vorgaben auf die Schule anzupassen. Das ist gleichzeitig hochschwierig, weil Eltern ja auch Schulen vergleichen und sagen, an der einen Schule ist es so, an der anderen Schule ist es so, warum machen die denn das? Und ich glaube, aus diesem Spagat kommen wir nicht raus, wenn wir wirklich gute Lösungen für die Einzelschule wollen, weil es sowohl schulformspezifisch, altersspezifisch bezüglich der Kinder ist, was angemessen ist. Und was bei den einen gut klappen kann, ist für die anderen vielleicht gar nicht das Mittel der Wahl. Aber ich glaube, aus diesem Spagat kommen wir nicht raus. Je mehr wir allerdings die Möglichkeit haben, in die Kommunikation und in die Beteiligung zu kommen, ja auch in die Diskussion natürlich mit den Kreiselternräten oder Landesschülervertretungen, das heißt ja in jedem Bundesland ein bisschen anders, ich glaube, umso besser werden die Lösungen. Sie haben nur eins nicht, sind nicht ad hoc verfügbar. Kommunikation braucht Zeit und im Moment ist der politische Druck, so empfinde ich es zumindest auch vom Verband her, so hoch, dass man immer probiert, schnelle Lösungen zu finden. Und bei schnellen Lösungen geht Kommunikation verloren, geht Beteiligung verloren und damit letztendlich Akzeptanz. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr, die wir haben. Und das manifestiert sich im Moment auch darin, dass wir eine immer stärkere Bewegung haben, die Corona mal schnell leugnet. Und ich glaube, dass es ein Zeichen von Überforderung ist, auch mit der Situation umzugehen.
Frau Wolters, ein Wort noch zum Engagement der Eltern. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Wie gerne und wie gut machen die mit?
Die machen gut mit, aber auch da müssen viele herangeführt werden an die neuen digitalen Medien. Das heißt, ich weiß noch, unsere erste Elternratssitzung plötzlich über Zoom, bis die dann so starten konnte, dauerte, glaube ich, 20 Minuten, bis jeder drin war. Und mit den verschiedenen technischen Endgeräten kann man auch nicht so gut supporten, also weil ich nicht sehen kann, was der andere gerade macht. Ich sehe ein hohes Engagement und ich sehe vor allen Dingen, dass die Kommunikation, das kann ich gerade für die Grundschulen insbesondere sagen, die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus ist extrem enger geworden. weil die Eltern, ich nenne es jetzt mal ganz böse, als Co-Lehrer ja fungieren mussten für Grundschulkinder. Das heißt, Eltern waren in Bildungsprozesse und in Lernprozesse ganz anders eingebunden und haben manchmal ihr Kind auch ganz anders erlebt, als sie es sonst im Freizeitbereich erleben.
Wobei eben auch da, Dario, wieder das Problem ist, Sie haben das vorhin aus Ihrer eigenen Familie geschildert, nicht jeder ist zu Hause digital so optimal ausgestattet, wie es sein müsste. Nicht jeder ist in der Lage, Homeschooling zu machen. Das ist schon auch ein Knackpunkt. Wie ist die digitale Ausstattung, um das nochmal gerade aufzugreifen, an Ihrer Schule in Paffrath? Also gibt es da flächendeckendes WLAN?
Also ich wollte vielleicht noch ganz kurz einen Satz zu dem Thema davor sagen, weil ich immer wieder auch betone, dass gerade in der jetzigen Zeit, wenn tatsächlich die Verbände mal mitgenommen werden und wenn man tatsächlich gemeinsam im Verbund, also sprich Politik und Verbände, Entscheidungen trifft, dann würde das natürlich einfach auch im Umkehrschluss eine viel, viel größere Akzeptanz in der Gesellschaft erreichen. Zum Thema Homeschooling, das haben Sie ja bereits gesagt, also es ist ja tatsächlich so, dass da wirklich wieder das Elternhaus so ein bisschen entscheidet hat, beziehungsweise entschieden hat darüber, wie gut Bildung funktioniert. Also derjenige, der eben sein eigenes Zimmer hat zu Hause, derjenige, der eben die Möglichkeiten hat, ob es digital ist, aber auch eben von dem Hintergrund der Eltern, der hatte es deutlich leichter in den vergangenen Monaten als jemand, der vielleicht eben aus einer eher, ich mag den Begriff nicht, aber sozial schwacheren Familie kommt. Und da spielt es natürlich auch eine Rolle, dass diese Schulen, wie Sie ja gefragt haben, die Schule, auch gerade bei mir, da gibt es viele Räume, da ist das WLAN-Signal, kommt nicht mal an. Und wenn es dann ankommt in manchen Räumen, dann ist das meistens so schwach, dass vielleicht man noch den Ton hört, aber vom Bild, da sind wir weit entfernt.
Grundschule an der Hake in Hamburg, Frau Wolters, wie ist da die digitale Basisausstattung?
Wir sind definitiv nicht repräsentativ für Hamburg, muss man sagen, weil wir einen Großteil, also unsere Jahrgänge 3 und 4, sind in einem Neubau untergebracht, wo wir flächendeckend WLAN haben. Wir haben es für die unteren Jahrgänge in den Häusern bekommen wird. Aber wir sind insofern nicht repräsentativ, weil wir schon 2018 iPads eingeführt haben.
Ich glaube, ich gehe zurück in die Grundschule.
Auch im Unterricht. Aber es hat nicht jeder Schüler bei uns ein iPad, aber sie werden im Unterricht eingesetzt und über Smartboards haben die Kinder schon Erfahrung mit digitaler Bildung erworben, aber es ist halt im Moment in den höheren Jahrgängen, in den jüngeren Jahrgängen bekommen wir jetzt gerade das WLAN auch in den Häusern.
Frau Wolters, mit welchen Problemen sind die Eltern konfrontiert? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Eltern mit mehreren Kindern in verschiedenen Schulen nimmt, was kriegen Sie mit? Mit welchen Problemen kommen diese Eltern zu Ihnen?
Ein grundlegendes Problem dabei ist natürlich, dass jede Form, die abweicht vom Präsenzunterricht, gerade für Eltern von Grundschulkindern immer auch eine Frage von Betreuung ist. Also wer passt auf die Kinder auf, wer unterstützt sie, wer ist zu Hause, damit die Kinder in einer sicheren Umgebung sind. Der zweite Punkt ist, wenn man Kinder in verschiedenen Altersstufen hat, wie handhabt es die einzelne Schule? Was ist denn da angesagt? Und auch selbst wenn es alle Kinder nur an einer Schule wären, ist die Frage, wer hat wann Unterricht? Das heißt, der eine Montag, Mittwoch, Freitag, der andere die andere Woche Dienstag und Donnerstag. Das stellt Eltern vor große Herausforderungen rein, einmal von der Betreuung und Versorgungsseite her. Denn wenn Kinder im Ganztag sind, ist zum Beispiel das Mittagessen in der Schule, plötzlich müssen sie zu Hause Mittag essen. Das ist ein Bereich. Und das zweite ist der ganze Bereich der technischen Voraussetzungen. Das heißt, inwieweit haben Sie zu Hause ein stabiles WLAN, was zulässt, dass mehr als einer in einer Videokonferenz teilnimmt? Weil sonst ist immer die Priorisierung, wer darf denn? Wenn die Eltern zusätzlich im Homeoffice sind, brauchen die auch noch einen Zugang. Das heißt, manchmal hängt es gar nicht so sehr daran, ob Geräte vorhanden sind, das manchmal auch, aber vor allen Dingen, wie gut ist das WLAN, dass man tatsächlich die digitalen Medien nutzen kann. Das sind so, ist ein Teil der großen Probleme. Denn gleichzeitig haben viele Eltern ja auch noch einen wirtschaftlichen Druck. Im Sinne dessen, dass sie nicht wissen, was ist denn mit ihrem eigenen Job. Sind in Kurzarbeit, das bedeutet deutlich weniger Geld am Ende des Monats. Und alle diese Dinge tragen einfach zur Verunsicherung auch des Familiensystems bei. Und diese Unsicherheit spüren Kinder und das lässt sie manchmal auch nicht wirklich gut lernen, weil sie sich auch schon mit ganz anderen Themen beschäftigen, weil sie mitbekommen, was bei den Eltern los ist. Das sind keine guten Bedingungen für gute Bildung.
Silvia L. schickt uns eine Mail. Mir erscheint ein Wechselmodell, in dem die Klassen zum aktuellen Stundenplan geteilt werden und der Lehrer die eine Hälfte vor Ort beschult, die andere Klassenhälfte diesen Unterricht von zu Hause aus verfolgt, als sehr sinnvoll. So bleibt der Mehraufwand für die Lehrerschaft vielleicht überschaubar. Dario, Ihre Meinung dazu?
Das hatte ich ja gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Das ist natürlich in der Praxis immer, da hört sich das immer ganz gut an. Das große Problem ist einfach nur, dass die Umsetzung bzw. das, was in der Praxis tatsächlich funktionieren muss, das ist einfach nicht gegeben. Also wenn man sich anschaut, dieses System, das hört sich eigentlich ganz gut an und das hatte ich auch irgendwie schon öfter dran gedacht, aber wenn man sich vorstellt, der Lehrer steht in der Klasse und möchte eben den Unterricht übertragen, dann braucht es eben einfach eine vernünftige Internetverbindung. Und wenn die nicht gegeben ist, dann geht es eigentlich schon gar nicht weiter. Und dann fehlen eben auch noch die Plattformen, über das Ganze tatsächlich laufen soll. Und das ist so ein großer Rattenschwanz, der es am Ende wirklich nicht wirklich möglich macht, dass es funktioniert.
Tanja Reuter ruft uns an aus München. Ich sage erstmal guten Morgen, Frau Reuter, und dann können Sie noch was sagen, Frau Wolters. Guten Morgen, Frau Reuter.
Guten Morgen.
Frau Reuter, lassen Sie uns gerade noch Frau Wolters zuhören, die noch etwas ergänzen wollte.
Also bei der Frage von Übertragung von Unterricht nach Hause kommen wir aber auch an das Thema Datenschutz. Das heißt, weil dort wird eben nicht nur Unterrichtsinhalt vermittelt, sondern da sind Bild- und Tonaufnahmen von Kindern, Jugendlichen unterliegt dem Datenschutz. Dafür gibt es bis jetzt überhaupt gar keinen Rechtsrahmen, dass Unterricht übertragen werden darf.
Kommt mit auf die To-Do-Liste. Tanja Reuter, Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Sie. Ich bin Mutter von zwei Kindern, einmal ein Kindergartenkind und ein Schulkind. Und ich finde im Grunde die ganze Diskussion, also mich macht das fassungslos. Ich bin voll berufstätig also zu dem Thema, dass nur sozial schwache Kinder besonders betroffen sind, möchte ich sagen, die sind natürlich diejenigen, die natürlich dann am schwersten wieder betroffen sind, aber es trifft auch andere, weil wenn man einen Vollzeitjob hat, ich kann meine Kinder auch nicht zu Hause beschulen. Also das funktioniert einfach nicht. Ne? Man hat Telefonkonferenzen, man muss arbeiten und der wirtschaftliche Druck ist da. Also das betrifft im Grunde alle Kinder und alle bleiben da auf der Strecke. Und was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, jetzt hatten wir 10 Monate Zeit, ein Konzept zu entwickeln. Und mein Gefühl ist, da ist überhaupt nichts passiert in den Schulen oder im Bildungsministerium. Und auch das Thema, dass Lehrer 84 Tage Ferien haben im Jahr. Auch darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Also dass Zeit ist, auch mal dieses System komplett in Frage zu stellen und vielleicht zu ändern. Also aus meiner Sicht ist es die Aufgabe des Staates, auch Geld in das Bildungssystem zu stecken. Ich bin fassungslos darüber, wie viel Geld in die Wirtschaft gepumpt wird und wie wenig Geld in das Bildungssystem gesteckt wird. Also das kann für ein Land wie Deutschland wirklich nicht angehen. Also ich finde es einfach fassungslos, dass da nichts getan wird und auch überhaupt im Bildungssystem, was prinzipiell ja komplett neu gedacht werden müsste und jetzt in so einer Zeit wie der Pandemie dann doch am Ende nichts geändert wird.
Wer möchte zuerst? Dario, Sie zuerst, bitte.
Sie haben so viele Sachen gesagt und das sind so viele Sachen, die absolut richtig sind. Vielleicht, um das mit das Geldthema als erstes aufzugreifen. Das Problem ist ja tatsächlich gar nicht lösbar in so kurzer Zeit. Also so Themen wie Lehrer, aber auch Ausstattung, das sind ja alles Themen, also gerade wenn wir bei der Lehrerausstattung bleiben, das sind ja Sachen, die kann man gar nicht von heute auf morgen lösen. Und da zeigt sich einfach, dass das nicht nur jetzt in der Pandemie eben Bildung nicht wirklich finanziert wurde, beziehungsweise genug finanziert wurde, sondern einfach in den letzten Jahren, und ich würde mich fast schon aus dem Fenster lehnen, Jahrzehnten. Weil was ja wohl einfach versäumt worden ist, ist zu schauen, dass genügend Lehrer ausgebildet werden, dass eben tatsächlich die Struktur an den Schulen eben beibehalten wird. Und dann wollte ich noch zum anderen sagen, Sie haben ja gerade eben auch über die Lehrer geredet und dass die eben auch relativ viel Urlaub haben. Bildung ist eine große Sache, die wirklich sehr vom Lehrer abhängt. Also es steht und fällt auch gerade momentan sehr damit, ob der Lehrer sich total reinhängt oder eben sagt, ich mache das, was nötig ist und nicht mehr. Aber ich muss schon sagen, dass die große Mehrheit der Lehrer schon wirklich in den letzten Monaten wirklich einiges geleistet hat. Und ich sehe das tagtäglich, dass da wirklich Lehrer früh morgens kommen und spät abends gehen. Und da finde ich schon, dass man auch schauen muss, dass diese nicht am Ende unter die Räder kommen, weil wir haben ein ganz großes Problem, wenn am Ende selbst die Lehrer die weiße Fahne hissen.
Frau Wolters.
Absolut.
Absolut. Also ich muss auch sagen, bei uns in der Schule hat das sehr gut funktioniert. Und es gibt sehr, sehr viele Lehrer, die sehr engagiert sind und sich da wirklich auch reinhängen und tun und machen. Ja, aber dieses, dass es immer Zeit braucht, also ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man hätte einfach diskutieren können. Also ich habe auch im Freundeskreis einige Pädagogen und auch Sonderpädagogen und Lehrer. Und die, wenn man mit denen unter vier Augen spricht, dann geben sie schon zu, ja, im Grunde ist überhaupt nichts passiert. Also in den Sommerferien, es wurde nicht an Schulen diskutiert. Und wenn man was ändern will, dann, ich glaube, es ist wahnsinnig bürokratisch. Ich kenne mich jetzt auch nicht aus mit dem ganzen Schulministeriumsthema, aber das scheint auch sehr bürokratisch sein. Die einzelnen Schulen können nicht wirklich agieren. Aber da muss einfach was geändert werden. Also sicher sind jetzt die Lehrer da quasi am Ende diejenigen, die am wenigsten selbst tun können. Aber es ist einfach unfassbar, dass Unternehmen wie die Lufthansa so viel Geld bekommen und das Bildungssystem nicht. Also das ist wirklich...
Vielleicht noch als Ergänzung.
Auch die WLAN-Thematik, ne? Auch die WLAN-Thematik, auch das ist ja Staatsaufgabe, dafür zu sorgen, dass wir alle einen Internetanschluss haben. Auch das ist für ein Land wie Deutschland einfach fassungslos, ja. Mhm. Bitte.
Also ich wollte vielleicht noch kurz ergänzen, das größte Problem oder das, was mich auch so ein bisschen immer sauer macht, ist, dass wir gerade in den letzten Monaten, ich so unfassbar oft den Begriff Digitalpakt gehört habe und auch diese ganzen Milliarden, die irgendwo vom Bund eben ausgeschüttet worden sind. Das sind aber, wenn man sich ja dann mal anschaut im Detail, da sind so unfassbar große bürokratische Hürden eben auferlangt in den einzelnen Bundesländern, dass vielerorts dieses Geld einfach bis heute nicht geflossen ist. Und das ist tatsächlich was ich auch nachvollziehen kann, dass Menschen sagen, in der Presse feiert sich der Bund immer so ein bisschen dafür, dass eben große Summen bewilligt worden sind, aber am Ende kommt tatsächlich beim Schüler und bei der Schule an sich nichts an. Und da muss ich dann auch ganz klar sagen, Geld fließen ja, aber es muss auch tatsächlich dann an die richtigen Stellen kommen.
Also diese Fassungslosigkeit, von der Tanja Reuter erzählt hat, die teilt sie wahrscheinlich wirklich mit vielen Menschen, dass man nicht begreift, dass in so vielen Wochen nichts passiert ist. Frau Wolters, nochmal auch an Sie die Frage, liegt es an der Bürokratie, dass es so schleppend kommt, oder haben im Sommer alle gedacht, naja, komm, jetzt geht Corona bald vorbei, so schlimm ist es ja nicht geworden und wird schon keine zweite Welle geben und jetzt zack, sind alle überrascht von der zweiten Welle. Was ist das? Warum läuft das so schleppend an oder so schleppend weiter? Es ist ja ein bisschen in Bewegung gekommen.
Ich glaube, das hat mehrere Dimensionen. Es gibt, glaube ich, an der Stelle wirklich keine einfachen, schnellen Lösungen. Das, was wir vorhin schon hatten, nämlich dass alle die Dinge, die vorher versäumt worden sind, jetzt wie unter einem Brennglas nochmal zutage treten. Das ist eben ein Punkt, von Lehrermangel bis Ausstattung, Digitalisierung. Aber auch, und das hat die Hörerin eben auch angesprochen, der Punkt, welche Entscheidungsfreiheit haben die Schulen? Und ich glaube, da könnte man tatsächlich eine Menge schneller in Bewegung bringen, wenn Schulen einen größeren Freiraum hätten von Mittelbewirtschaftung. Nun muss ich sagen, da darf ich in Hamburg eigentlich nichts zu sagen, weil wir haben das. Ich weiß aber, in den anderen Bundesländern ist das nicht so, dass sie nicht ein eigenes Budget haben, wo sie sagen, okay, dann kaufen wir jetzt mal. Klar müssen wir uns auch an Ausschreibungen halten. Es gibt Rahmen dafür, das ist gar keine Frage. Das andere ist, ich glaube, die Schulen haben, und das ist meine Erfahrung, einen großen Quantensprung gemacht, auch über die Generationen Lehrer hinweg, was den Einsatz von digitalen Mitteln anbetrifft. Trotzdem ist das nicht ohne Fortbildung zu machen. Und wenn es heißt, die Lehrer haben ganz viel Urlaub, dann sage ich ein Ja, aber, weil die Urlaubszeit sich anders berechnet, zumindest ist das bei uns so. Und ich glaube, die Gefahr besteht darin, alles auf wenige Köpfe zu verteilen. Denn gerade die Frage ist, wie vernetzt sich so etwas im Kollegium, dass ich zum Beispiel eine Lernplattform erstelle. Das ist eben nichts, was einer alleine machen kann. Das braucht Kommunikation und wir alle wissen, Kommunikation braucht Zeit. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, nämlich die Frage, wie kommt es zu den Regelungen? Und da sind wir als Staat relativ träge, weil wir es im Moment alles im Top-Down-Verfahren machen. Es wird bei der Bundesregierung, bei dem Ministerpräsidenten irgendwas entschieden. Es geht dann an die Kultusminister, es geht und so weiter, geht dann runter. Und man nimmt dabei die Beteiligten nicht mit. Ich glaube, größere Verantwortlichkeit, größere Entscheidungsspielräume vor Ort würden dort entlasten. Bei gleichzeitig guter Ausstattung mit Ressource. Weil auch Schulleitung braucht Zeit, um diese ganzen Prozesse dann vor Ort managen zu können.
Frau Reuter, ich danke Ihnen für den Anruf aus München und gehe zu Thoralf Rebs in Bonn. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Rebs, Sie haben lange zugehört.
Okay. Ich habe zwei Überlegungen, Stichwort Lehrermangel und Stichwort Entrümpelung des Lehrplans, abgestuft nach den Schulklassen, Grundschule, Sekundarstufe 1 und 2, dass man vermehrt jetzt auch in der Krise Menschen, Fachleute mit einbindet aus allen Berufsgruppen als zusätzliche Lehrer.
Also Quereinsteiger.
Genau, aber nicht mit den üblichen Anforderungen, sondern jetzt unbürokratisch, beziehungsweise, sagen wir vielleicht angepasst an die realfachliche Qualifikation, so wie das die Dame sagte, die nach dem Krieg die Schule erlebt hat. Also, dass man zum Beispiel Berufsgruppen jetzt hier, die auch Probleme haben ökonomisch, beispielsweise die ganzen Künstlerberufe, dass man einen Pool schafft von Handwerksmeistern, von freiberuflichen Naturpädagogen, Biologen, und also einen Pool schafft von freiberuflichen Lehrern, die potenziell zur Verfügung stehen, auch jetzt in Anführungszeichen Lehrern, auch wenn sie jetzt kein Hochschulstudium und pädagogische Fachausbildung haben, dass da sich die Schulen einen Pool schaffen, für was weiß ich, Anzeigen schalten und sich da mal sozusagen was ja angestrebt ist, eventuell diese Klassen zu teilen, sprich morgens, abends, vormittags, nachmittags Schule zu machen, dass man dann größere Möglichkeiten hat, in Anführungszeichen an Personal zu kommen.
Herr Rebs, haben Sie damit Erfahrung gemacht als Vater oder gar möglicherweise selber als Quereinsteiger?
Ich bin freiberuflich ein paar Mal gebucht worden
für
eine Grundschule.
Als was, darf ich fragen?
In einem grünen Beruf, also es hatte verschiedene Themen, Baumbiologie, ich bin auch Baumsachverständiger, dann Landwirtschaft und so weiter, also das hat auch riesen Spaß gemacht. Mhm. Und ich hatte sogar einige Schüler, die haben gesagt, am liebsten würden sie gleich den Unterricht immer draußen machen wollen. Warum müssen wir denn überhaupt in die Schule gehen? Gut, zweite, vierte Klasse ist jetzt nicht für einen Abiturienten vielleicht so, sagen wir mal, von diesem Anspruch her. Aber ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und ich kenne sehr viele Menschen, die unglaublich viel, in Anführungszeichen, auf dem Kasten haben, die aber jetzt vielleicht kein Hochschulstudium haben, aber die sehr, sehr viel praktische Erfahrungen haben, was ich, Schreiner, Chorleiterinnen, die vielleicht Musikunterricht, also die haben ja so eine Vielfalt an Begabungen bei den Menschen. Und die würde ich halt unbürokratisch versuchen mit einzubinden. Und den zweiten Aspekt wäre eben den Lehrplan zu entrümpeln.
Ja. Frau Wolters, wie realistisch ist die Idee von Thoralf Rebs, Quereinsteiger zum Beispiel in die Grundschulen zu schicken?
Also als Experten im Fachunterricht, wunderbar. Als Einbindung tatsächlich in das System Schule finde ich es ausgesprochen schwierig, weil wir ja schon in der Grundschule doch durchaus gucken, dass wir den Kreis an Bezugspersonen für die Kinder relativ klein halten. Und einen Quereinsteiger damit zu beauftragen, Kindern Lesen und Schreiben beizubringen, was ein hochkomplexer Vorgang ist, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Das erfordert so viel an Didaktik und auch klaren Zielsetzungen und Wissen über verschiedene Methodiken. Das kann ich mir tatsächlich schwer vorstellen. Dass man unterrichtsergänzend oder eben im Fachunterricht, wie zum Beispiel Musik, dort Musiklehrer einbindet, das tun wir ja auch in gewissen Projekten, wie zum Beispiel Jeki, jedem Kind ein Instrument. Da kommen ja die Instrumentallehrer in die Schule und erteilen dort einen Teil des Musikunterrichts. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, oder ich bin ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich uns eine so große Entlastung bringt, dass wir die Lehrkräfte dann nur noch für die Kernfächer einsetzen, solange der Lehrermangel anhält. Gleichzeitig gehöre ich zu einem der geburtenstärksten Jahrgänge Deutschlands und erinnere mich noch gut, dass bei uns, das sage ich jetzt mal ein bisschen böse, wir einige Muttis hatten, die in der Schule unterrichtet hatten, als ich Grundschülerin war. Mhm. Und ich weiß, was dabei auch durchaus rumgekommen ist.
Nämlich
wir hatten fantastische Kräfte, die uns im Bereich Kunst, Werken, Musik Sachen beigebracht haben. Aber wir hatten eben auch unter anderem jemanden, der uns Mathe beibringen musste und wo dann das Buch flog, wenn man die Aufgabe nicht schnell genug gelöst hatte. Ja. Weil die Frage ist, unsere Schülerschaft ist ja zum Teil auch herausfordernd. Und das heißt, ich muss einfach ein bisschen mehr als nur rechnen können, um Mathematik zu unterrichten. Mhm. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Grundschule. Aber da wird, und das hat Herr Schramm vorhin ja gesagt, da wird der Grundstein gelegt. Wenn Schüler aus der Grundschule kommen und das Gefühl haben, Mathe ist nichts für mich, dann sind für ihn ganz viele Berufe einfach schon mal weg. Und ich glaube, diese Bildungschance dürfen wir nicht verspielen.
Dario, wie sehen Sie das mit den Quereinsteigern? Sie haben vorhin gesagt, Bildung ist lehrerabhängig. Vielleicht ist es auch quersteigerabhängig und man ist begeistert von einem, der quer reinkommt.
Also ich will mich dem von Frau Wolters anschließen. Ich glaube, der Satz muss sein, wirklich ergänzend und nicht ersetzend. Er muss aber auch ganz klar sagen, diese beiden Punkte, die Sie ja eben gesagt haben, Herr Rebs, dieses Lehrplan entrümpeln und eben Quereinsteiger vielleicht mit einbinden, das hängt ja tatsächlich miteinander zusammen. Also wir sind ja, die Lehrpläne sind ja so strukturiert, dass es tatsächlich sehr, sehr viel einfach Frontalunterricht ist und Durchpressen von Inhalten. Und ich bin auch ein riesen Fan von der Idee, eben eher praxisorientiert zu arbeiten und tatsächlich dann eben auch Experten bzw. Menschen, die es eben auch in ihrem Berufsalltag eben erleben, mit einzubinden. Ich glaube, es gibt nichts Bereichernderes für Schüler als dieses, was zum Anfassen, um es mal auf ganz platt zu sagen. Ich glaube aber auch, dass dieses das Einbinden von Quereinsteigern, was ja jetzt auch immer mehr zur Geltung kommt, irgendwo eine Symptombekämpfung ist, aber das Problem einfach nicht bei den Wurzeln anpasst. Also wir müssen einfach schauen, wie können wir mehr Lehrer ausbilden, wie können wir den Bedarf auch langfristig decken, weil in der Zukunft müssen wir ja schauen, dass die Schulen doch gut ausgestattet sind, wenn es um Lehrer geht. Und von daher sind Quereinsteiger immer eine super Geschichte, wenn es darum geht, eben Praxisunterricht den Schülern eben mal beizubringen. Aber ich glaube nicht, dass Sie eben das System in der Hinsicht mittragen können.
Dankeschön an Thoralf Rebs. Und in Würzburg wartet Thomas Küsel. Guten Morgen, Herr Küsel.
Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Thomas Küsel. Ich nochmal in die Runde. Also ich bin Berufsschullehrer in Würzburg und habe ja den ersten Lockdown auch so miterlebt. Und so die Frage, was ist passiert, hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Klar, ich kann es jetzt nur für unsere Schule sagen. Da ist, wir waren quasi in der Lage, jetzt mit dem neuen Schuljahr zumindest mal für jeden Schüler, der bei uns die Berufsschule besucht, den so anzulegen, also in dem System, dass wir den quasi jetzt im, sag mal, Lockdown Light jederzeit erreichen können. Mhm. Das eine. Ja, jetzt bereiten wir uns natürlich auch vor, weil ja einige Klassen auch bei uns schon in Quarantäne sind, auch Kollegen. Das schrumpft natürlich auch unser Potenzial an Lehrkräften, das muss man auch mal beachten, bereiten wir uns natürlich darauf vor, wie wird das laufen, wenn die ganze Schule mal wieder runterfährt. Was macht man da? Das Thema Videokonferenzen ist ja so steht ja auch ganz groß im Raum. Das hat aber nur im weitesten Sinn was mit Digitalunterricht zu tun. Das ist sehr, sehr wenig effektiv. Deswegen ist mein Appell quasi so auch in die Runde, dass unbedingt der Regelbetrieb aufrechterhalten werden muss. Weil alles andere, was wir hier hören, leidet die Qualität so enorm drunter. Das haben wir im Lockdown vor den Ferien erlebt. Das ist so gelaufen bei uns. Ich kann es ja mal kurz erzählen. Wir hatten Parallelunterricht in zwei Klassenräume. Zum einen, also der Lehrer stand im einen Klassenraum, die Klassen waren geteilt, so dass die anderen den Unterricht im anderen Raum verfolgen konnten.
Damit genug Platz war für alle.
Damit genug Platz war und wir die Regelabstände einhalten konnten. Das war für die eine Klasse, in der Lehrer anwesend war, sehr effektiv. Für die andere Klasse überhaupt nicht, weil diese ganze zwischenmenschliche Kommunikation gar nicht stattfindet. Die konnten sich am Unterrichtsgespräch gar nicht beteiligen. Ja, und haben sich zwar mal zwischengeschaltet, aber das war eher störend. Das ist das Thema, wie überteilt man die Klassen und die anderen sitzen zu Hause und hören zu. Die sind quasi eigentlich abgemeldet. Ja, der Lehrer kann ganz, ganz wenig währenddessen die Leute einbinden, die da zu Hause sitzen. Das ist ein Modell. Das andere Modell ist, man teilt die Klassen Vormittag, Nachmittag, da gibt es zu wenig Leute. Ja, wir hatten vor dem Lockdown, in dem großen Lockdown, die Klassen geteilt und haben quasi unsere Fachlehrer aufgeteilt. Und die haben dann den gleichen Unterricht gemacht in zwei Klassenhälften. Ja, der eine kam aus der Klasse, also war fachintern, der andere war fachfremd und sollte das gleiche unterrichten, auch mit den gleichen Unterrichten. Unterrichtsmaterialien. Die Qualität ist aber längst nicht so gut, wie wir das so gewohnt sind. Ja, wenn ein Lehrer das Fach lange unterrichtet, dann kann er das viel besser vermitteln.
Das heißt, Sie haben einiges versucht. Was davon ist geblieben? Also von welcher Idee haben Sie sich dann wieder verabschiedet?
Ja, geblieben ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, Regelbetrieb zu fahren. Mhm. Ja, und dass wir uns an die Möglichkeiten, die wir jetzt aktuell noch haben, denn fast noch alle Klassen in der Schule, das muss einfach weiterlaufen. Alles das, was danach kommt, wird immer schlechter.
Herr Küsel, im Zusammenhang, Herr Küsel, mit großen Unterrichtsräumen fällt mir ein, heute Morgen kam die Nachricht, dass Kanzleramtschef Braun von der CDU vorschlägt, dass der Schulunterricht auch in Kinosälen stattfinden könnte. Was halten Sie denn von der Idee?
Ja, wir haben ja auch eine Turnhalle. Ja, das ist alles theoretisch machbar. Ja, aber wer soll denn da rein? Welche Klasse soll denn da hin? Ja, also wir haben nur 30 Schüler, die eine Klasse vielleicht sind. Ja, wie wollen wir das dann trennen?
Ja, Thomas Küsel, ist jetzt zunächst mal, Sie sagen, der Regelunterricht muss bleiben, muss stattfinden. Hybrid ist keine gute Idee. Frau Wolters, Ihre Meinung dazu?
Wenn wir von der Qualitätsseite gucken, dann geht nichts über Präsenzunterricht. Also es gibt im Moment nichts, was die gleiche Qualität leisten kann. Mhm. Trotzdem sind wir in dem Spagat, dass wir gucken müssen, wie machen wir es unter Pandemiebedingungen. So, und wir wissen von Nachbarländern, unter anderem Dänemark, die haben in der Grundschule einen Großteil des Unterrichts nach draußen verlagert im Mai. Ja, da waren auch andere Temperaturen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir machen Mathe unten im grünen Klassenzimmer draußen, also nicht nur, dass die Eltern nicht begeistert wären, meine Krankheitsquote würde sowohl bei Eltern als auch bei Schülern rasant nach oben gehen. Die Nutzung anderer Räumlichkeiten, ja. Und dann kommt das kleine Aber, das ist ja häufig so, nämlich die Frage der Erreichbarkeit. Weil der Punkt ist natürlich, inwieweit ist es möglich, dass die Schülerinnen und Schüler die Wege zwischendurch machen, dass man zum Beispiel den benachbarten Kirchsaal oder sowas mitnutzt. Das kann ich mir prinzipiell vorstellen, um das zu entzerren. Trotzdem, ich brauche für alles, was ich mache, brauche ich Ressource. Sowohl im Personal als auch in technischer Ausstattung. Denn selbst wenn ich jetzt in irgendeinen anderen Raum gehe, nennen wir es Kinosaal, nennen wir es Kirchenraum, nennen wir es Gemeindesaal oder wie auch immer, dort finde ich nicht die Dinge vor, die ich für normalen Unterricht brauche. Und auch da wird die technische Ausstattung nicht so sein, dass ich da mal eben was übertragen könnte. Also ich glaube, wir müssen einfach fantasievoll sein und jeweils, und das ist das, finde ich, ganz Wichtige, vor Ort gute Lösungen finden. Und die wird es halt nicht zentral geben können. Das ist, glaube ich, die Lehre, die wir daraus ziehen können. Ja.
Dario hat gerade Luft geholt. Noch kurz zu Thomas Küsel, Dario.
Genau, ich wollte noch ergänzen, dass das ja so ein grundsätzliches Thema ist, dass auch ich schließe mich total an. Der Präsenzunterricht ist eigentlich unabdingbar, wenn es darum geht, die Bildungsqualität irgendwo herzustellen. Aber das sind Dinge, genauso wie mit dem Lüften im Winter, das sind Dinge, die wir irgendwo, das können wir an einer Hand abzählen. Also dass, solange die Zahlen tatsächlich so konstant hoch bleiben, dann wird es irgendwelche Konsequenzen auch im Schulbereich geben müssen. Und deshalb sage ich halt einfach, dass wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen müssen, wie können wir trotz dessen, dass eben der Präsenzunterricht vermutlich in seiner Qualität nicht wiederhergestellt werden kann, wie können wir trotzdem irgendwie es gewährleisten, dass die Schüler, auch wenn sie dann zu Hause sind, in der Lage sind, den Unterricht zu folgen. Und das sind so Dinge, wo es nichts bringt, immer zu sagen, das macht keinen Sinn, da ist die Qualität verloren gegangen, sondern wir müssen einfach schauen, das wird bestimmt kommen und wie können wir damit bestmöglich im Interesse der Schüler und aller Beteiligten umgehen.
Thomas Küsel, vielen Dank für Ihren Beitrag aus Würzburg. Schule in Corona-Zeiten bleibt unser Thema noch eine halbe Stunde. Übrigens haben wir das auch nochmal morgen im Programm. Da heißt es Schule und Corona, Stresstest für die Inklusion. Und am Telefon ist Monika Slapeta aus der Nähe von München. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich höre schon eine Zeit lang zu. Es ist eine wunderbare Sendung. Vielen Dank dafür. Und da war ungefähr der vorletzte oder vorvorletzte Hörer, der hat eigentlich mein Thema ganz genau fantastisch formuliert. Nämlich, das war der Beitrag mit dem Entrümpeln des Lehrplans einerseits und Einbeziehung von externen ja, ich will nicht gerade sagen Fachleuten, aber einfach Interessierten, die sich vorstellen könnten, den Schulen zu helfen in ihrem Lehrermangel. Also ich bin Diplom-Mathematikerin, bin schon in Rente, habe bis vor kurzem mich um meine sehr schwer erkrankte, bettlägerige Mama gekümmert, die inzwischen nicht mehr da ist. Also ich hatte jetzt sozusagen ein bisschen Zeit. Und was ich mir vorstellen und wünschen würde, wäre irgendeine Art Internetportal, wo einerseits die Schulen, die irgendwie akuten Bedarf haben an Unterstützung fachlicher Art, praktisch ihren Bedarf formulieren könnten und andererseits Leute wie ich, die sich vorstellen könnten, ein bisschen Zeit zu investieren, was weiß ich, einen Halbtag pro Woche oder zwei Halbtage pro Woche irgendwo zu unterstützen, dass wir da reinschauen könnten und gucken, aha, da ist die Schule in, ich weiß nicht, fällt mir gerade kein Name, in Ort XY, genau. Zum Beispiel irgendwo auf dem Land, also ja. Großraum München dürfte diesbezüglich vielleicht besser dran sein, aber irgendwo auf dem Land, wo ich mit dem Auto hinkommen könnte und da, was weiß ich, also Ausländerkindern Deutsch zum Beispiel beim Deutschlernen.
Ja, also Frau Slapeter, die Frage ist, gibt es ein Portal, wo man einsehen kann, an welcher Schule eventuell Unterstützung gebraucht wird?
Genau, also das ist die Frage, gibt es sowas?
Ja, Frau Wolters, Sie als Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Schulleitungsverbandes wissen das sicher? Gibt es so ein Portal?
Von Bundesland zu Bundesland. Unterschied, das ist halt immer Bundesländersache und zum Teil auch Schulsache. In Bayern ist es so, dass die Schulen prinzipiell nicht selber ausschreiben. Von daher würde ich sie einfach, im Portal ist da noch nicht, aber ich würde sie einfach verweisen an einmal dieses Portal www.münchen.de. Da findet man unter anderem Ansprechpartner oder ansonsten gibt es noch bei Regierung Oberbayern. Da gibt es auch noch Stellenangebote auch für Nicht-Lehrkräfte. Da einmal zu gucken, da einmal Kontakt aufzunehmen, weil es in Bayern halt sehr zentral gesteuert wird und eben nicht schulindividuell wie in anderen Bundesländern.
Frau Slapeter, hat das ein bisschen geholfen?
Ja, vielen Dank. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass ich jetzt partout unbedingt suche und haben muss, sondern ich denke, das sollte generell so geregelt sein, damit der Zugang von beiden Seiten einfach ist, also sowohl für die Schulen als auch für die Interessenten, die helfen könnten.
Ja.
Weil wenn das alles über die Regierung geht, dann geht es schon wieder gar nicht, nur irgendwie.
Frau Slapeter, da auch Sie vorhin gesagt haben, Lehrstoff entrümpeln, möchte ich das gerne kurz aufgreifen mit Ihnen. Was soll oder kann denn nicht mehr vorkommen? Wo würden Sie sagen, das ist zu viel, das kann raus? Stattdessen nehmen wir das und das rein.
Also da steht mir nicht zu, dass quasi, ich habe auch nicht den Einblick, wie heutzutage unterrichtet wird. Meine Schulzeit war in den 60er, 70er Jahren und da war das eigentlich alles, ich glaube, es war irgendwie weniger detailreich und es waren, also es kommt mir so vor, was ich so höre, dass heute halt die Lehrpläne wahnsinnig detaillastig sind. Und ich denke, unter solchen Bedingungen wie Corona ist es schwer durchzuhalten. Das ist einfach eine Masse an Stoff, die man durchbringen muss als Lehrer, stelle ich mir vor.
Wir fragen mal den angehenden Abiturienten Dario Schramm zum Lehrstoff entrümpeln.
Absolut. Also ich glaube, dass viele Sachen sehr wichtig sind und das auch natürlich, und das heißt ja auch allgemeine Hochschulreife, und das zeugt ja auch davon, dass man eben sehr breit aufgestellt ist. Aber ich erlebe gerade immer mehr auch in verschiedensten Fächern viele Mitschüler und auch ich selber, dass man das Gefühl hat, man lernt hier Sachen tatsächlich nur für den nächsten Test und das ist danach nie wieder irgendwie präsent im Leben. Und ich glaube, dass man da schon tatsächlich mal mit einer, sagen wir mal, vielleicht auch alltagstauglichen Brille an solche Lehrpläne herantreten sollte.
Was möchten Sie eigentlich machen, Dario, nach dem Abi?
Das ist eine sehr gute Frage. Da weiß ich noch nicht die richtige Antwort drauf.
Da Sie so begeistert sind von der Grundschule von Gudrun Wolters-Vogelock, könnten Sie ja Lehrer werden an dieser Grundschule in Hamburg.
Ja, mal schauen. Vielleicht zieht es mich nicht mich in den Norden. Also bei den iPads hatten Sie mich, Frau Wolters.
Frau Slapeter, danke schön für Ihren Anruf. www.münchen.de ist die Antwort auf Ihre Frage. Und wir gehen nach Weimar zu Marian Grosef. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Grosse. Erstmal vielen Dank für diese tolle Sendung, die ich seit vielen Jahren höre. Und Heute konnte ich sie nicht von Anfang an hören, deshalb hoffe ich, dass ich nichts Wiederholendes sage, denn ich bin selbst Lehrer an einer Internatsschule. Dort findet alle 2 Wochen samstags Unterricht statt und ich hatte schon 2 Stunden, bin also kurzfristig hinzugeschaltet. Ich wollte gerne anmerken zu dem, was vorhin gesagt worden ist, zu den Quereinsteigern. Ich bin unter anderem auch Fachleiter und bilde seit vielen Jahren junge Lehrer aus und habe seit 2 Jahren auch Quereinsteiger und erlebe sowohl Studierte, Lehramtsanwärter, die also alles gut durchlaufen haben, trotzdem sich als unfähige Lehrer herauskristallisieren im Laufe der Zeit und dem entgegen Quereinsteiger, die das alles nicht studiert haben und die sich als fantastische Pädagogen herauskristallisieren und warne da immer vor Pauschalisierung. Also am Ende ist einfach die Persönlichkeit, die jemand mitbringt in diesem Beruf, alles entscheidend für die Qualität des Unterrichts. Schule in Corona haben wir so erlebt, dass wir uns schulintern relativ schnell versucht haben, im Rahmen der Möglichkeiten zu digitalisieren und haben einfach die Zeit des Lockdowns genutzt, um uns da in kleinen Mikrofortbildungen gegenseitig probierend fortzubilden, um zu gucken, was geht, was kann man mit Schülern machen, was ist effizient, haben da auch einen engen Kontakt zu den Schülern gehalten und wären, glaube ich, auf einen zweiten Lockdown viel besser vorbereitet, logischerweise, wie alle anderen auch.
Haben die Schüler Ihnen da wiederum auch helfen können, Herr Grosev, dass Sie gesagt haben?
Absolut. Das ist eigentlich das Hauptprinzip gewesen. Ja. Also ich bin auch Klassenlehrer und habe da ein paar fitte Jungs, die da IT-technisch interessiert sind und der Unterricht läuft auch jetzt digital ab. Meine Klasse ist jetzt so eine Versuchsklasse. Wir haben alles auf Laptops umgestellt, iPads. Und testen das gerade aus und dabei befruchten wir uns sozusagen gegenseitig. Also die sind in vielen Dingen einfach fitter als Lehrer, in manchen Dingen sind wir dann wieder fitter. Mhm. Und wenn man diese Haltung einfach zulässt, dass man nicht unbedingt immer der allwissende, besser wissende Lehrer ist, sondern dass man die Kompetenzen der Schüler mit einbezieht, dann ist das auch kein Ansehensverlust für den Lehrer. Also die haben da, glaube ich, vor eher Respekt, wenn der Lehrer auch zugibt, er ist in dem und dem Bereich nicht so fit wie die Schüler. Und insofern ist das ein Arbeiten auf Augenhöhe und das entwickelt sich permanent weiter.
Dario, wie ist das so, das Kollegium in Paffrath? Sind die auch offen für Schüler und Schülerinnen, die ihnen auf die Sprünge helfen in Sachen digital?
Das ist die große Frage. Also es gibt natürlich die einen, die das eben total zulassen, wo man eben gemeinsam, das haben Sie auch gerade gesagt, Herr Grosshoff, bin übrigens sehr, sehr, bin am Überlegen, ob es vielleicht dann doch nicht in Würzburg wird anstelle von Hamburg, weil ich bin mir noch ganz sicher, welche Schule hier tatsächlich noch besser ausgestattet ist.
Weimar,
Entschuldigung.
Aber Sie sind ja offen für vieles, Dario.
Insofern. Genau, aber um zurück zur Frage zu kommen. Also ich glaube, dass es natürlich die einen gibt, die sagen, ich lasse mich darauf ein. Auch gerade, ich glaube, dieses Konzept tatsächlich gemeinsam eben Digitalisierung zu erleben und zu erlernen, weil es natürlich auch die Schüler natürlich manchmal ein bisschen besseres Grundwissen haben. Aber ich glaube, dass tatsächlich dieser Ansatz, man geht gemeinsam in diese Sache und man lernt gemeinsam eben auch Strukturen kennen und erarbeitet vielleicht auch die zusammen, das kann tatsächlich am Ende eigentlich nur die Lösung sein, weil so am Ende auch so ein bisschen diese Schulgemeinschaft gestärkt wird.
Herr Grosev, genau. Danke schön für diesen Anruf. Und in Neuruppin wartet Tobias Mohr. Guten Morgen, Herr Mohr.
Ja, guten Morgen. Das freut mich ja, dass ich meinen Senf dazu beitragen kann.
Wenn der Senf nicht allzu dick wird, ist es gut.
Nö, der ist nicht dick. Also ich muss vorab sagen, dass ich tatsächlich bisher die deutschlandweite Behandlung dieser Pandemie für hervorragend halte. Mhm. Ja, also ich glaube, kaum ein Land wie Deutschland ist so gut durch die Krise gekommen.
Weil Soforthilfeprogramme aufgestellt wurden. Und
es sind natürlich viele Fehler gemacht worden, aber das passiert natürlich, wo Menschen arbeiten. Was mir in der Diskussion so ein bisschen zu kurz kommt, also ich bin Lehrer und ich bin gleichzeitig Alleinerziehender. Mhm. Das heißt, wenn wir heute wieder alles runterfahren, dann habe ich ein dickes Problem an der Backe. Mhm. Ich habe nämlich 2 Kinder hier sitzen, die ich dann irgendwie beschulen muss per Homeschooling und muss selber Homeschooling machen. Und wir reden ganz viel darüber, wie wir den Schulen die Möglichkeit geben, in irgendeiner Weise dieses Homeschooling zu machen. Ich fand das, also was der Vorredner vor der Musikeinspielung gesagt hat, total gut. Ja. Wir lernen da ganz viel von den Kindern, aber wir haben das Problem, dass viele Schulen einfach nicht ausgestattet sind für den ganzen Mist.
Ja, auf das Problem sind wir schon mehrfach eingegangen in der Sendung, ja.
Mhm. Ja, und wie gesagt, also was mich tatsächlich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen fuchsig macht, aber wie gesagt, auch Lehrer haben ein Familienleben. Mhm. Wir sind tatsächlich auch in der blöden Situation, dass wir eigene Kinder haben. Also wir sind nicht immer nur Lehrer. Wir sind tatsächlich auch noch unter 50.
Herr Mohr, beides gut, dass Sie darauf hingewiesen haben. Und das ist eine wunderbare Brücke zu dem, was ich Gudrun Wolters-Vogelau, die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Schulleitungsverbandes, fragen möchte. Denn Sie haben ja gestern, der Schulleitungsverband hat gestern zusammengesessen und hat über Maßnahmen diskutiert. Da sitzen natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die auch Eltern sind, genauso wie Herr Mohr. Was ist die Bilanz dieses Treffens von gestern? Was ist das Ergebnis? Dankeschön, Herr Mohr.
Also wir haben natürlich nur virtuell zusammengesessen, nicht? Also nicht de facto, weil das ja über alle Bundesländer ging. Wir haben einfach herausgefunden oder nochmal pointiert, dass wir eigentlich alle vor denselben Herausforderungen stellen. Das ist im Prinzip so das, was wir heute in der Sendung auch hatten. Dass einmal, dass es keine guten Rahmenbedingungen gibt, die für den Inhalt und für die organisatorische Gestaltung von Schule verlässlich sind. Das ist der Bereich, wie wird das Ganze kommuniziert, von der Entscheidung bis zur Umsetzung in der Schule. Inwieweit werden die Beteiligten dort mitgenommen und auch gehört? Es ist die ganze Frage von Ausstattung, also sächlicher Ausstattung im Sinne von digitaler Ausstattung, aber samt dem ganzen Setting, was ich brauche, ein iPad oder sowas ähnliches, nützt mir nichts, wenn ich kein WLAN habe. Und es geht weiter mit der personellen Ausstattung. Lehrermangel kommt einfach unter Pandemiebedingungen nochmal ganz deutlich in den Fokus. Und wenn wir Schulleitungen doch für gute Bildung stehen und wir die verlässlichen Garanten dafür sind, dass Bildung in der Schule gut funktionieren kann, dann braucht es diese verlässliche Kommunikation. Dann braucht es einen größeren Entscheidungsspielraum für die Schulleitungen vor Ort, um Bildungsgerechtigkeit auch wirklich durchsetzen zu können. Und es braucht Zeit. Zeit für die Schulleitungen, dass sie eben nicht so viel im Unterricht im Moment sind, sondern tatsächlich die strukturellen Dinge angehen können. Das, was in anderen Betrieben die Managementabteilung macht.
Ja, was das heißt, Sie brauchen einen größeren, Frau Wolters, was bedeutet, Sie brauchen einen größeren Entscheidungsspielraum? Wie soll das, was fehlt da in der Praxis?
In der Praxis ist es so, dass in vielen Bundesländern die Schulleitung nicht entscheiden kann, wie gearbeitet wird, welche Geräte reingekommen sind, wie der Stufenplan ist. Sondern es gibt dann immer eine Ansage, was gemacht werden soll. Und das passt manchmal auf die Einzelschule nicht. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wenn wir an einer Schule gerade relativ viele Kollegen in Quarantäne haben und einen hohen Krankenstand haben, dann ist Hybridunterricht nicht das Mittel der Wahl im Sinne von wochenweise. Dann braucht es andere Lösungen. Wenn wir dagegen Schulen haben, wo das Pandemiegeschehen gar nicht so hoch ist, dann ist die Frage, warum müssen die, weil 5 Schulen weiter ein hohes Infektionsgeschehen ist, dasselbe machen? Also das stellt natürlich immer wieder Eltern vor Herausforderungen, wenn Schulen unterschiedlich agieren. Aber ich finde, die Anpassung innerhalb der Schule, diese Autonomie, das zu entscheiden, das brauchen Schulleitungen, um Sicherheit nach innen und außen überhaupt vermitteln zu können. Mhm. Denn die Kollegen, und das hatte ja der Herr eben gesagt, sind eben nicht nur Kollegen, sind nicht nur meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, sie sind gleichzeitig auch Eltern und haben damit auch noch eine weitere Funktion in unserem Bildungsgeschehen. Ja.
Dario Schramm, was gibt's jetzt zu tun? Wie ist Ihr Plädoyer für die Zukunft?
Kommunikation, das ist, glaube ich, das, was wir in den letzten 2 Stunden gelernt haben, die muss einfach verbessert werden. Es ist auch wichtig zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen in den letzten Monaten und daraus eben Resultate zu ziehen. Aber ich glaube, es muss jetzt auch tatsächlich geschaut werden, wie können wir die Zukunft gestalten. Und ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich alle gemeinsam hinsetzen und eben auch tatsächlich Konzepte und auch Visionen irgendwo auch erarbeiten, weil so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und ich glaube, dass die ganzen Themen, ob es Digitalisierung, Modernisierung, soziale Gleichheit ist, aber eben auch die Bewahrung von dem Recht auf Bildung für alle, das sind alles die Themen, die wir jetzt gebündelt schauen müssen, dass diese tatsächlich in der Zukunft und am besten eigentlich schon ab morgen irgendwie umgesetzt werden können. Und da würde ich von allen Beteiligten eben mehr Offenheit und mehr Kommunikation erwarten und auch erhoffen.
Dario Schramm, ich bin fest davon überzeugt, alle Hörerinnen und Hörer drücken Ihnen fest die Daumen fürs Abi, für die Klausuren. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben heute fürs Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Danke auch an Gudrun Wolters-Vogeler und lassen Sie uns gemeinsam zusammen dieses Problem stemmen und in den Griff kriegen. Dankeschön. Tschüss.